Herzlich willkommen zu Viertelstunde Fußball mit dem Oktoberfest Maskrug Raudi, Kevin Großkreuz und eurem Lieblingspodcaster Corny Küpper. Kevin und ich hatten uns einfach nichts mehr zu sagen. Wir haben uns angeschwiegen über Stunden und dann haben wir gesagt, komm, wir holen jemanden dazu. Jemanden, der die Stille durchbricht. Und es ist nicht irgendwer. Marc-André Kruske hat sich zu uns gesellt und es ist eine richtig abwechslungsreiche Folge geworden. Marc hat über 100 Pflichtspiele für den BVB absolviert und ist jetzt Co-Trainer der Bochumer U21. Mit ihm sprechen wir natürlich über die Blume im Revier und zwar den VfL Bochum. Dramatisch haben sie die Klasse gehalten und jetzt Abstiegskampf zu Gast in Dortmund. Dazu, was ist los mit dem FC Schalke? Leute, Königsblau im freien Fall. Raúl muss endlich her. Borussia Dortmund, peinlicher Auftritt in Stuttgart und mein Highlight, die letzte Viertelstunde. Weil da geht's ans Eingemachte. Warum wird heute so viel verdient im Jugendfußball? Ihr erfahrt, was Kevin und Marc an diesem Sport am meisten lieben und hört geile Anekdoten aus der schwierigsten Phase des BVB. Mein Name ist Corny Küpper, euch jetzt entspannte Unterhaltung mit...
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.
Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Viertelstunde Fußball und es ist mal wieder eine sehr besondere. Wir haben es ja angekündigt, nach unseren ersten beiden Gästen, die können wir jetzt in unserem Podcast hatten, das waren Marcel Schmelzer und Marco Reus, sitzt jetzt hier mit uns an Kevins Küchentisch. Marc-André Kruske, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen.
Marc, hörst du manchmal unseren Podcast?
Ja, schon oft. Natürlich jetzt in letzter Zeit häufiger.
Ja.
Aber ich habe jetzt nach der letzten Folge mal mit unseren Jungs gesprochen von der U21. Also die hören auch den Podcast.
Wirklich jetzt?
Ja. Also die haben mich gestern noch darauf angesprochen, weil das ausgestrahlt wird wieder. Ne? Ich habe gesagt, ja, wie immer, ne, freitags halt.
Genau.
Und ja, also sie meinten, ich soll sie mal recht herzlich grüßen.
Ja, hiermit geschehen.
Grüße.
Grüße an die Bochumer U21, Leute. Falls der ein oder andere noch nicht wusste, welche U-Mannschaft gemeint ist. Wir sprechen gleich noch über deinen aktuellen Status quo, was du machst, wie es dir geht. Ich muss aber noch eine Frage stellen. Wenn du uns hörst, dann weißt du ja auch, dass Kevin letzte Woche sich mal länger in die Küche gestellt hat und wirklich was kredenzt hat hier zum Podcast. Da gab es Gouda. Da gab es Oliven. Leute, jetzt ist Donnerstagmorgen um 9.13 Uhr. Wir sind alle sehr früh für euch aufgestanden. Und hier steht gar nichts.
Ja. Ich habe geschlafen noch bis gerade. Hallo, ich wurde geweckt.
Kevin wurde vom Klingeln geweckt. Marc, kannst du mal ganz kurz erzählen, wie das ist, wenn der Kollege Fischkreuz völlig verschlafen die Tür aufmacht?
Ja, natürlich mit der Daumensoße und Oberkörper frei, das muss es auch sein. Ne? Ich glaube, ich habe ihn geweckt, aber alles gut. Ne? Wenn man gestern Abend Fußball geguckt hat, dann ist das okay.
So, du hast natürlich Europa League geguckt bei RTL Plus, das an dieser Stelle.
Ich nicht.
Ja, das sowieso nicht. Wie war Oktoberfest, Kevin?
Ich war gestern Rot-Weiß Essen gegen Dortmund Amateure, weißt du gar nicht, ne, dass die gespielt haben.
Ja, wie haben die gespielt?
3-1 für RWE, glaube ich.
Aber in Essen, ne?
In Essen, ja.
Aber erzähl mal, wir haben ja letzte Woche ganz kurz Oktoberfest, ja. hast du dich wohlgefühlt?
Ich war wirklich kein Bier getrunken. War wirklich super, hätte ich nicht gedacht. Ich war ja zum ersten Mal da, hat richtig Spaß gemacht, war mit guten Leuten unterwegs, muss man sagen. War sehr lustig und ich werde auf jeden Fall nochmal dorthin fahren.
Bist du in eine Maskrugschlägerei verwickelt worden?
Nein.
Da ist alles gut, okay.
Nein.
Müssen wir uns keine Sorgen machen, Leute.
Und weißt du, wer auch gesagt hat, wer ab und zu... reinhört, und wer es immer angezeigt wird auf Instagram, in Videos und so.
Wer?
Oliver Pocher.
Nein. Ja. Nein. Ja. Olli Pocher hört unseren Podcast.
Ja. Also, er wird ihm wie das auch immer angezeigt, er hat schon öfter reingehört und, ja.
Hat er Spaß?
Ja, hat er.
Sehr schön. Schöne Grüße, Olli. Wenn du gerade wieder reinhörst, gibt's ja nicht. Erstmal die Bochumer U21, jetzt Olli Pocher. Wo soll das noch hinführen mit unserem Podcast? Marc, mega geil, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Erzähl mal ganz kurz aktuell, wie geht's dir? Was machst du? Was beschäftigt dich gerade?
Mir geht's sehr gut.
Ja, was beschäftigt dich?
Aktuell bin ich Co-Trainer der U21 von VfL Bochum. Die wurde jetzt in diesem Sommer neu gegründet oder wieder ins Leben gerufen. Macht mir sehr viel Spaß, mit den jungen Leuten den nächsten Steps gehen zu dürfen. Und mich beschäftigt aktuell nicht so viel. Ich spiele viel Padel-Tennis, aber...
Das ist so ein Ding, ne? Padel-Tennis?
Ja, ich spiele schon jetzt einmal die Woche, sag ich mal, mit Kollegen, mit Trainerkollegen. Macht einfach Spaß.
Kevin, du hast schon mal Padel-Tennis gezeigt?
Nein.
Sollen wir das mal machen, gegeneinander?
Ja. beide als totale Anfänger, das greifen wir an. Marc, ich würde mal gerne ganz hinten anfangen. Du bist mit dem VfL Bochum in der Liga geblieben, wahrscheinlich an einem der spannendsten Tage deiner langen Karriere. Wir alle können uns, glaube ich, an das Relegationsrückspiel erinnern. Düsseldorf gegen den VfL, Hinspiel 0-3 aus eurer Sicht im Ruhrstadion.
Ja, ich sag mal, nach dem Hinspiel war die Stimmung erstmal ganz im Keller. Also ich muss sagen, nach dem Donnerstag, Freitag, Samstag, muss man schon noch sagen, war die Stimmung echt down, weil keiner damit gerechnet hat, dass wir auch das Spiel Hinspiel 3-0 verlieren. Aber ich glaube, dann hat man so ein bisschen die anderen Spiele mal verfolgt, die Relegationsspiele und was so alles für Comebacks quasi im allgemeinen Sport gefeiert wurden, und die hat man dann in die Kabine gegangen. Also wir haben dann das als irgendwie Motivation auch gesucht und genommen, um dann irgendwie so den Turnaround zu bekommen. Also
den
so
Glauben wieder
den zu Glauben, erwecken. Den Glauben zu wecken, gerade bei den Jungs. Also man hat auch gesehen, der Freitag war schon krass. So hätten wir da spielen müssen, hätten wir auf jeden Fall verloren. Aber so Tag für Tag oder Stunde für Stunde wurde die Hoffnung, dass wir das noch drehen können, immer mehr. Ne? Und
stark.
Gab so ein paar Momente, Schlüsselmomente, glaube ich, waren auch, dass die Jungs zwei Tage nach dem verlorenen Spiel irgendwann gesagt haben, boah, jetzt wir packen das, also wir können es noch drehen. Ne?
Yeah.
Ja. Wir haben dann für uns irgendwie mal aufgeschrieben, okay, wir müssen in der ersten Halbzeit 1-0 führen. So, wir dürfen auf gar keinen Fall ein Tor bekommen. Und dann ist jetzt in der zweiten Halbzeit alles möglich. Und das war so unser Szenario, was wir aufgeschrieben haben. Einen Tag vorm Spiel sind wir dann noch auf die Idee gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen jeden einen Elfmeter schießen. Weil es hätte ja auch sein können, dass man jetzt Elfmeterschießen kommt. Wo dann der Cheftrainer Heiko erstmal gesagt hat, bist du verrückt und so. Ne? Und da habe ich gesagt, ja, lass uns doch so den Glauben wecken in den Jungs. Ne? Und dann haben wir einen Tag vorm Spiel jeden einen Elfmeter schießen lassen. Ja, und wie es dann so ist, sind wir dann im Elfmeterschießen auch gekommen. Ne?
Du hast gesagt, ihr habt da so die großen Comebacks der Fußballgeschichte in die Kabine gehängt, aber da war nicht Naldo 4-4 dabei, oder?
Das zum Glück nicht. Also es war Dortmund Malaga natürlich dabei.
Sehr gut.
Es war auch Mailand Liverpool.
0-3
und dann 3-3.
Mit Didi Hamann.
Didi Hamann, genau. Ja, solche Spiele haben wir halt einfach als als kleinen Anreiz noch einfach mal auch gezeigt als Video und
Und dann ist es wirklich passiert. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe das Spiel geguckt und dann stand Marc da, Arm in Arm mit dem Trainer beim letzten Elfmeter, und dann verschießt der Düsseldorfer, glaube ich, eine rutscht da weg oder irgendwas war.
Oder hat einfach drüber geschossen.
Einfach drüber gejagt.
Mhm.
Wenn du einen Moment aus deiner aktiven Profikarriere mit den Emotionen, die du da hattest, vergleichst.
Gibt es nicht. Es ist was anderes einfach. Als Spieler, als Trainer kannst du ja nicht so krassen Einfluss nehmen, sage ich mal, wie als Spieler auf dem Platz.
Okay.
Also der Moment danach war es so, ich kann mich noch genau dran erinnern, ich habe die Augen geschlossen, ich wusste aber nicht, dass Heiko seine Augen auch zu hat, und alle sind dann quasi gerannt zu den Fans.
Ja.
Ich bin aber, ich weiß nicht warum, muss ich ehrlicherweise sagen, vielleicht so unterbewusst, ich bin zur Gästebank gegangen.
Also du bist zur Heimbank gegangen?
Zur Heimbank.
Düsseldorf.
Düsseldorfer Bank, genau.
Krass.
Und habe da jeden die Hand gegeben. Es war nicht bewusst, es war, glaube ich, unterbewusst, weil, denen nochmal Respekt zu haben, weil sie haben halt eine riesen Saison gespielt und wurden dafür halt nicht belohnt. Und wir haben uns dann doch noch retten dürfen und können.
Das hat Kevin ja auch gemacht nach dem Malaga-Spiel. Du bist erstmal zu allen Spaniern hin, ne?
Nein, bin ich nicht.
Kevin, wie ist die Lage? Was
ja,
denkst du, wenn du das
hörst? Ja, das ist natürlich als Bochumer überragendes Gefühl, kann ich mir vorstellen, weil man glaubt natürlich dran, aber dass das dann so passiert, ist ja wirklich eine Sensation, und deswegen kann ich mir das vorstellen, wie man sich da drüber freut und was für Emotionen daraus kommen.
Die Sache ist natürlich, jetzt steckt der VfL aktuell wieder akut in Abstiegsnöten. Keine Sorge, wir sprechen gleich auch noch über Borussia Dortmund, Leute. Aber momentan, die Situation ist schwierig, und jetzt geht's zum BVB.
Ja, also ich sag mal so, in Bochum, wir sind es ja gewohnt, also immer um den Abstieg auch zu kämpfen. Und das war in den letzten Jahren nicht anders, muss man ja sagen. Die Punkte sind ja erst dann später gekommen, um dann auch den Klassenerhalt zu schaffen. Aber ja, man versucht natürlich, die positive Stimmung irgendwie aufrechtzuerhalten, um Punkte zu sammeln. Gerade es geht immer nur für den VfL um den Klassenerhalt. Gerade jetzt sowieso nach verkorksten Saisonstart, sage ich mal. Aber ja, so ein Derby, so ein kleines Derby, kann manchmal auch beflügeln. Ne?
Vielleicht musst du uns allen, unseren Hörerinnen und Hörern und Kevin und mir auch mal erklären, wie ist das eigentlich gekommen? Du bist aus der Jugend von Borussia Dortmund gekommen, genau wie Kevin.
Ja.
Du hast den Sprung zu den Profis geschafft, hast dich dann auch über
3-4 Saisons eigentlich durchgesetzt beim BVB. Wie ist der Sprung zum VfL zum VfL Bochum zustande gekommen?
Wolfsburg
nicht.
ja, das war so. Ich habe ja in Luxemburg dann noch gespielt. Ja. Am Ende, sag ich mal, meiner Karriere. Und ich hatte echt Hüftprobleme. Also leider nur noch mit Ibo auch spielen können und
ehrlich.
So. Und hab mir dann gesagt, okay, entweder ziehst du das jetzt durch, lässt dich operieren, wo dann die Chance war so 50-50, dass es halt komplett weggeht. Ja, und dann kam halt das Interesse von Bochum, gerade weil die haben, ich weiß gar nicht, wer da genau zuletzt U19-Trainer war, so U19-Trainer und Co-Trainer sind weggegangen und dann war der Platz halt frei und ja, über einen Kontakt, der damals unser Betreuer beim BVB war in der U19, der jetzt aktuell auch beim VfL Bochum arbeitet, ist dann der Kontakt entstanden und so war dann für mich die Möglichkeit, als Co-Trainer in der U19 einzusteigen. Als Übergang war das perfekt, ich wollte immer schon dann in dem Bereich arbeiten und ja, bin sehr glücklich darüber.
Und wohin geht die Reise?
Das weiß man nie.
Bist du der Nachfolger von Nuri Sahin?
nein, Nuri soll mal jetzt Jahre da bleiben. Ich glaube, das gönnen wir ihn alle und hoffen wir auf eine erfolgreiche Zeit.
Wir sprechen heute viel über den Ruhrpott. Ich habe nämlich Borussia Dortmund noch auf dem Zettel, aber auch den FC Schalke. Reihenfolge können wir uns gleich aussuchen, je nach Laune. Und trotzdem aber nochmal zum VfL Bochum. Wenn du jetzt zurückkehrst als Bochumer Co-Trainer ins Westfalenstadion, wird das für dich merkwürdig?
Ich hatte es schon. Also,
du hattest das schon?
Ja, also ich glaube, was war das, letztes Jahr? War ich auch im Stadion gewesen. Also irgendwann wird man halt neutral. Also es ist einfach so.
Ist das echt so?
Ist so. Also okay. Innerlich, ich war immer halt als kleiner Junge BVB-Fan und so, aber wenn man dann als Spieler irgendwann weggeht, dann wird man irgendwann neutral, gerade bei solchen Spielen. Also ist man schon relativ entspannt.
Und das heißt, du hast jetzt Feuer und Flamme für den VfL am kommenden Freitag, wenn diese Folge rauskommt. Morgen. Abends ist ja morgen. Ist, ja. Morgen ist tatsächlich schon das Spiel. Wie ist die Herangehensweise? Kannst du irgendwas verraten aus der Taktik?
Boah, ich habe gar nichts gesehen, ob die jetzt was hinaus. Also ich kümmere mich um unsere U21 und da haben wir auch genug, sag ich mal, Baustellen, die wir bearbeiten müssen.
Verstehe.
Und, ja.
Bei Kevin hat hier normalerweise direkt die Standleitung zu Nuri. Er hätte alles direkt weitergegeben.
Er hat gerade mit.
Er kann mich auch anrufen.
Nuri hat auch noch mit. Ja. Sollen wir mal bitte ganz kurz über den FC Schalke sprechen, Leute?
Wenn es sein muss.
Es muss tatsächlich sein, weil ich merke gerade, im Ruhrpott gibt es einige Probleme.
Okay.
Der FC Schalke steht nach Spieltag 6 in der zweiten Liga mit 4 Punkten auf Tabellenplatz 16. Das ist ein Szenario, das noch vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Und gerade merkt man aber, wie sich dieser Club im freien Fall befindet. Und man weiß tatsächlich nicht, wo dieser Fall enden wird. Wie nehmt ihr das wahr, Kevin?
Die haben wieder einen Trainer rausgeworfen, wie so oft die letzten Jahre.
Karel Gerhardsen, ich kann mich erinnern, du hast vor der Saison noch gesagt, dem traust du einiges zu.
Ja, habe ich wirklich gedacht, weil der, gerade als er kam, haben sie ja schon einige Punkte gesammelt, aber dann sind sie sogar gut gestartet jetzt, ne, erstes Spiel direkt 5-0 sogar gewonnen gegen Braunschweig.
Genau.
Und dass sie dann so wieder, auf Deutsch gesagt, abkacken, ist schon Wahnsinn und ich wüsste auch gar nicht, welchen Trainer die holen sollten, oder? Wer geht da noch hin, weiß ich nicht.
Ich finde es auch brutal.
Wer ist überhaupt aktuell frei so? Ich wüsste gar keinen Trainer, der da jetzt außer Felix Magath.
Ja, bei Heiner Backhaus habe ich jetzt gehört.
Okay. Heiner Backhaus?
Dass das Thema war oder so.
Oder Felix Magath.
Felix habe ich auch gehört.
Ja. Aber ich sag mal, die haben ja so viele Trainer vergrault. Ich weiß gar nicht, wie viele die noch bezahlen aktuell. Aber seit 2020 waren da, glaube ich, 10 verschiedene Trainer an der Seitenlinie. Ja.
Ich habe halt keine Ruhe, ne? Also du hast halt nie Ruhe da.
Ja.
Das ist brutal.
Und warum fragen die eigentlich immer Raoul an? Also glaubt ihr, Raoul hat Bock auf sowas?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Schwierig. Ich bin gespannt, wer da hingeht und was die diese Saison noch machen, ne? Aber absteigen werden sie ja nicht.
Das sagst du jetzt so?
Ja, glaube ich nicht. Also gibt es andere Mannschaften, die.
Also momentan stehen sie hinter Elversberg. Und Preußen Münster, hätte man das jemandem, wenn man bei Preußen erzählt, vor 2 Jahren.
Und die spielen jetzt Samstag gegeneinander.
Wahnsinn. Vergangenes Spiel 3-0 zu Hause geführt, gegen den direkten Konkurrenten, gegen Darmstadt. Und 3-5 verloren.
Tja, so traurig war ich jetzt nicht.
Ja, das habe
ich habe bei Darmstadt gespielt, deswegen.
Stimmt.
Ja, gönne ich denen das natürlich auch.
Ist ja auch einer deiner Ex-Clubs. Ja. Marc, du hast beim BVB gespielt, du bist aktuell beim VfL. Wie nimmst du den dritten großen Club im Pott aktuell wahr? Habe ich gerade gesagt, aber es herrscht halt nie Ruhe. Also es kehrt nie mal Ruhe ein, um da auch entspannt arbeiten zu können, sage ich mal, um dann wieder erfolgreich zu sein. Sieht man ja als Beispiel jetzt Kiel, die dann aufsteigen aus der zweiten Liga, wo halt wahrscheinlich man in ganz in Ruhe arbeiten kann, seinen Fußball durchziehen kann und dann nicht so drumherum viele Baustellen sind.
Auf jeden Fall das größte Sorgenkind im Ruhrpott, der FC Schalke 04. Wir werden das Ganze mit Besorgnis weiter im Auge behalten, Kevin. Ich habe euch eine kleine Quizfrage mitgebracht, beziehungsweise zwei, besser gesagt.
Was kommt jetzt? Ja.
Quizfrage an Kevin. Wie viele Bundesliga-Tore hat Marc-André Kruska für den BVB gemacht?
Boah.
Jetzt zeigt sich mal, ob du wirklich ein Experte bist.
Alter.
Ey, viele war es nicht.
Acht?
Noch ein Versuch hast du noch, aber ein bisschen weniger.
Ja? Dann sag ich vier, wenn du so.
Marc, löst bitte auf.
Zwei.
Ja?
Das war
das erste gegen Rostock und Elfmeter in Bremen.
Erste in Rostock?
Ja, nee, also zu Hause gegen Rostock.
Ah ja.
Das war mein erstes Tor. Und dann Elfmeter in Bremen.
Und das war übrigens das Spiel gegen Rostock zu Hause im Jahr 2005. Das war die Geburtsstunde der gelben Wand. Du erinnerst dich, 4000 Doppelalter am Ende auf der Südtribüne zu sehen. Eine Woche nach dem Derby-Sieg. Auf Schalke. Ja. Nach dem 2:1. Kiel, glaube ich, Torschütze. Oder Regen?
Regen.
Also ein besonderer Tag, an dem du getroffen hast. Tatsächlich der Startschuss der gelben Wand. Andersrum, Marc. Wie viel Bundesliga-Tore hat Kevin Großkreuz denn erzielt?
Boah, ich habe vorhin noch reingehört, wie viele Spiele. Bundesliga, ne?
Wir reden nur von Bundesliga.
Ich sag 25.
Oh, knapp.
Kevin?
Knapp, bisschen weniger.
Ja. Wie viel, weißt du es genau?
Ja.
Es waren 23.
Ja.
21. Aber war schon deutlich näher.
Deutlich näher.
Ja, das ist doch wunderbar. Wir müssen über die Leistung von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart sprechen und auch über die Leistung des VfB. Auch wenn der Tag noch früh ist, ich will euch die Stimmung nicht verhageln. Aber da müssen wir jetzt mal den Finger in die Wunde legen. Ich habe das Spiel geguckt, Kevin, ich hoffe, du auch?
Nein.
Du hast das nicht geguckt?
Radio.
Du hast im Radio gehört.
Ja, weil ich da zu nach München gefahren bin.
Im Auto?
Ja.
Und wie war deine Stimmung so im Radio?
Ja, war nicht so schön. Ich bin noch ein bisschen durchgedreht im Auto.
Bist du durchgedreht?
Ja.
Was machst du dann so? Haust du gegen die Fenster an?
Ich habe schon öfter mal aufs Lenkrad gehauen, aber.
Als Beifahrer oder als Fahrer?
Fahrer. Aber ja. Ja, das war mal, hätte ich niemals gedacht, dass der BVB da so. Ja, untergeht, kann man ja sagen. Die hätten ja im Radio jetzt zur Halbzeit schon 5-0 zurückliegen können. Also,
ja.
Die hatten riesen Dinger, die Stuttgarter. Aber an Stuttgart auch wieder riesen Respekt, ne, dass die gegen Madrid erst so ein gutes Spiel, jetzt gegen den BVB.
Wahnsinn.
Und ja, trotz der Abgängen, ja, spielen sie wieder guten Fußball.
Du hattest übrigens recht, Gyarassi trifft.
Also, ja, gut. Ist er?
Immerhin. Ja. Was ich mich gefragt habe bei diesem Spiel, also wie kann es, wir haben ja schon das Frankfurt-Spiel mal besprochen. Da ging relativ wenig, da waren es dann die Einzelaktionen von Gittens. Gegen Bremen ging gar nichts. Dann hatte Borussia Dortmund eine gute halbe Stunde gegen Heidenheim, hat dann am Ende auch wieder gezittert. In Brügge war es auch die Schlussphase, über weite Strecken super unspektakulär. Und jetzt das totale Desaster. Wo steht der BVB gerade, frage ich mich. Ich habe vor der Saison gesagt, die kommen nicht unter die ersten vier. Ich fühle mich gerade bestätigt.
Ich glaube schon, dass da viel Qualität hintersteckt in dem Kader und dass die da eine gute Saison spielen. Ich weiß, du willst es nicht hören. Aber
doch, genau. Ja. Ich will das hören, aber ich. Maxi Bayer sitzt auf der Bank gegen Brügge und er sitzt auf der Bank gegen Stuttgart. Wird gar nicht eingewechselt. Da frage ich mich, hat Borussia Dortmund wirklich die Qualität im Kader, einen deutschen Nationalspieler über 180 Minuten draußen zu lassen? Und auf der anderen Seite wird beim 0:3 Rückstand Emre Can ins Spiel geworfen. Marc, wäre das so der erste Einfall, wenn du Trainer von Borussia Dortmund wärst?
Boah, ich weiß nicht, ob's, man kann da nicht so in hinter die Kulissen, sag ich mal, schauen, was die Gedanken sind von Nuri. Aber ich glaube, ich bin da auch komplett bei Kevin. Also ich glaube schon, dass die Qualität sehr, sehr hoch ist. Andere Spielidee einfach. Also Dreierkette ist einfach nochmal was anderes. Man braucht da Automatismen, die halt, glaube ich, jetzt aktuell noch nicht so greifen. Und dass Dortmund halt trotzdem die Spiele gewinnt durch individuelle Qualität, das sieht man ja. Aber ja, ich glaube auch, dass die noch eine gute Saison spielen. Bayern und Stuttgart finde ich aktuell sehr, sehr dominant. Also Stuttgart ist top. Bayern gewinnt halt auch hoch die Spiele.
Ja.
Also man darf nicht zu hohen Abstand, sag ich mal, haben zu denen.
Fünf Punkte sind es jetzt schon.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es eine gute Saison wird.
Du fährst jetzt zum, glaube ich, vierten Mal in Folge oder spielst zum vierten Mal in Folge gegen den VfB. Letztes Jahr 3 Spiele gegen ihn verloren. Du weißt eigentlich, was dich erwartet und trotzdem lässt du dich da so schwindelig spielen. Also wenn ich dieses eine Tor sehe, ich weiß nicht, ob ihr es dann in der Zusammenfassung mal gesehen habt oder so, aber der Mio, der tanzt da hinten drei Borussen auf, geht an Benze Baini vorbei, als wird der gar nicht stattfinden, spielt den Ball. Das wirkte alles so unfassbar einfach, was Stuttgart da macht. Und Borussia Dortmund, wie gesagt, eben du hast gesagt, mit 5 Dingern noch gut bedient. Das ist doch wirklich, ja, ist schon, also du kannst da ruhig verlieren, du kannst da 2-0 verlieren, du kannst da 2-1 verlieren. Aber dieses Gesicht zu zeigen an Spieltag 4, das ist schon desillusioniert.
Ja, 5-1 ist schon krass, klar. Aber vielleicht lieber mal ein hohes Ergebnis, als wenn du oft 1-0 verlierst oder so, ne? Ist auch scheiße. Dann lieber mal jetzt richtig einen auf die Fresse kriegen und dann halt wieder gestärkt da rauszukommen.
Ist das so ein Ding, wo man danach in der Mannschaft sagt, das kann das was bewegen, so ein Ding? Auch positiv?
Ja, auf jeden Fall muss ein Zeichen setzen, morgen zu Hause gegen Bochum. Das ist ja klar, ne? Das wissen die, glaube ich, auch nach so einer Leistung. Und ich glaube, das werden sie auch machen morgen. Und die müssen das Stadion mitnehmen und wieder was gut machen. Und ich glaube, wie gesagt, das werden sie auch morgen tun. Oder heute, wenn alle Hörer das jetzt hören.
So, oder gestern. oder gestern, falls ihr es am Samstag hört. Ja. Der VfB Stuttgart, Kevin, dein Ex-Club, du sagst regelmäßig, wie sehr dir der Club auch noch im Herzen liegt. Geil, Wahnsinn, oder? Was da abgeht, also die verkaufen Gerassi.
Ja, und der Ding trifft auch direkt immer jetzt, ne?
Demirovic,
ja. Okay. Es ist Wahnsinn. Der Top-Torjäger geht, jemand kommt und er übernimmt das. Und deswegen, der Hoeneß macht auch, glaube ich, ja, eine gute Arbeit. Und die spielen auch einen attraktiven Fußball, finde ich, offensiv, geben Gas und Riesenrespekt.
Und Dennis Undav?
Ist auch gut drauf, würde ich sagen. Ja.
Sehr, sehr gut. Aber auch vom Typ her.
Ja, ist von guter. Also ich kenne ihn nicht persönlich.
Was von dir?
Ja,
oder? Ja, so witzig in den Interviews. Ja. Zumindest mal was anderes sagen. Nicht das 0815 Medien.
Ja, soll er so weitermachen.
Guter Mann.
Auf jeden Fall fußballerisch auch. Top. Ja. Man muss sagen, er ist gut drauf gerade auch.
Also kauft ihn der BVB nächstes Jahr. Schön, schön. Das heißt, Kevin, du bist aber optimistisch für das Spiel gegen Marc-André Kruske.
Ja.
Ich gebe meine Prognose ab einmal.
Sag ich dir, ich hab gestern noch zum Kollegen gesagt. Jetzt weiß ich, es kommt wieder was, dann kriege ich auch wieder vielleicht vom Bochum Ansprüche, aber ich habe gesagt, die gewinnen das Ding 7-0. Du lachst, weil ich will, nein, ist jetzt nicht böse gemeint, ich finde Bochum überhaupt nicht gut. Also Bochum ist, ich habe die erste Testspiel gesehen gegen Aalen, ohne Witz, da war ich da.
Ja.
Da habe ich gesagt so, also was ist das denn? Die steigen hundertprozentig ab.
Ja.
Hab ich so, war auch ein Kollege daneben. Und gestern habe ich gesagt, Dortmund hat was gut zu machen, Freitagabend. Im Westfalenstadion.
Da geht's immer.
Ja, gewinnt Dortmund eh immer. Aber diesmal auch, ehrlich, ich habe gesagt 7-0. Aber ich weiß, mir reicht auch ein 1-0 oder so, aber nicht, dass ich jetzt wieder Hasskommentare bekomme oder so.
Vor allem irgendwelche. Das wollen wir nicht. Die kommen nur aus Gladbach. Weißt du? Marc, jetzt sitzt du hier am Tisch. Siehst dein Kevin Großkreuz da drin, wie er einfach mal raushaut, 7-0. Das muss doch in dir brodeln.
Ey, wir verstehen uns ja so gut, ne? Von daher kann ich das verstehen. Nein, ich habe vorhin gesagt, so ein kleines Derby, das kann für die Bochumer auch immer, du spielst in Dortmund, da ist immer eine brutale Stimmung. Da kommen halt auch ein paar Bochumer mit, die auch eine gute Stimmung machen werden. So, das kann natürlich beflügeln. Also jedes Spiel ist halt 90 Minuten lang. So, und in einem Spiel kann man gewinnen. Ich glaube, auf Dauer, auf der ganzen Saison, wenn du halt 11-mal dagegen spielst, dann ist es halt schwer.
Ja.
Typische Floskeln, aber so müssen
wir gut. Machen wir auch nicht anders hier im Podcast.
Ja, also positiv rangehen.
Okay. Positiv rangehen. Und wir rechnen am Freitagabend, dann arbeitet ihr aber. Marc, du hast gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Du musst gleich zum Training, aber wo musst du hin?
Nee, wir haben noch dann, also wir bereiten halt alles nochmal vor und nach und so donnerstags und freitags sind immer die Tage fürs Wochenende dann auch, ne? Und steht dann auch Arbeit an, um dann halt um 16 Uhr ins Training zu starten.
Okay. Kleiner Tipp. Über Benze Baini sind's Anfälle.
Werbung, Leute.
Alle Transfers sind getätigt. Das Fenster ist zu, die Saison ist in vollem Gange und der BVB ist aufgestellt für viele Monate Doppelbelastung. Egal ob Bundesliga oder die neue Champions League, durchatmen verboten. Und genau das gilt für die Rundnachrichten. Denn die sind immer dabei, immer auf Ballhöhe und geben euch exklusive Einblicke in und um den BVB. Fotos, Hintergrundgeschichten, News und Kommentare.
Immer wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es mit RN Plus sofort und ohne Umwege. Und das Beste, mit unserem Podcast-Abo bekommt ihr das Ganze 4 Wochen lang für 1 Euro. Der wäre also bestens investiert. Leute, probiert es einfach aus. www.rn.de/isso steht extra für euch in den Shownotes. Viel Spaß jedem, der es sich gönnt.
Werbung Ende.
Marc, lass uns bitte nochmal kurz über deine Vergangenheit beim BVB reden, weil ich habe vorhin gesagt, du bist eine BVB-Legende und das meinte ich auch so. Du hast in den ganz schweren Zeiten bei Borussia Dortmund, hast du dich hochgekämpft. Wenn du jetzt auf den Fußball guckst und auf das, was die Jungs verdienen, wie sich dieses Geschäft entwickelt hat. Und das mal mit dem von damals vergleichst.
Tag und Nacht. Also das ist der Unterschied zu Tag und Nacht. Weil wir damals im Nachwuchs, Kevin kann das glaube ich bestätigen, wir hatten keine Verträge, die über diese Summen halt gingen, die heutzutage verdienen. Und ich glaube, man verdirbt so einfach auch den Nachwuchsfußball. Die Jungs müssen ja nicht mehr viel tun, um quasi gutes Geld zu verdienen. Also wir mussten früher hart arbeiten, mussten nationalschwer sein, um dann vielleicht mal 150 Euro mehr zu verdienen. Heutzutage redest du über 15.000 Euro wahrscheinlich bei manchen. Und ich finde, es ist schon, ist grenzwertig. Also ich sage mal, als Profi, wenn du es dann geschafft hast und deine Spiele gemacht hast, ist okay, dann kannst du das Geld verdienen. Aber im Nachwuchsfußball sollte man schon noch demütig sein, um halt auch so, ja, nicht nur diese individuelle Qualität, sage ich mal, rauszubringen, die es halt ab und zu mal gibt, aber es gibt wenige Spieler, die halt diese individuelle Qualität haben. Ich glaube, Kevin war auch einer, wie ich es war, die halt über harte Arbeit Profis geworden sind. Also wir sind dann über diesen Weg, ja okay, das sind richtige, eklige Spieler, die ziehen wir mal hoch und die werden dann Profis. Wir sind den Weg gegangen. Und das müssen wir halt, glaube ich, wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen einfach.
Ein bisschen Technik habt ihr beide auch im Fuß.
Schon, ja, klar. Aber ja, klar haben wir das. Aber wenn man jetzt vergleicht, wir waren nie so wie jetzt Götze oder so oder wie Nuri. Nuri hatte 1000 Mal eine höhere Technik. Oder ich weiß nicht, kennst du noch Nizamettin Çalışkan, Türke halt. Der war auch in meinen Jahren 87er. Der war immer Ausnahmespieler. Der war vom Fußballerischen her 1000 Mal besser als ich. Der hat dann in der Türkei seine Karriere gemacht.
Okay.
Aber die haben mich ja zum Beispiel nie als Profi gesehen. Also die haben gesagt, okay, der kann maximal Regionalliga spielen. Ne?
Aber du hast über 100 Pflichtspiele für Borussia Dortmund gemacht, ne?
Ja, dann schon, ne? Weil danke, dass Bert van Marwijk da war. Ah, ja. Der hat halt auf eine andere Spielweise, sage ich mal, gesetzt. Und der hat dann mich bei ihm im Spiel gesehen und hat mich dann hochgezogen. Ne? Das war ja mein Glück so ein bisschen. Ne?
Wie vermittelst du diese Demut, von der du ja redest, die Jungspieler haben sollte, an deine Jungs?
Ja, also wir sind eh allgemein, Heiko Butscher und ich sind eh demütig, indem wir, so wie wir halt sind. Also wir wollen immer mit harter Arbeit halt zum Erfolg kommen. Und natürlich lebt man das einfach vor. Also man ist einfach so, wie man ist, um das den Jungs halt so zu vermitteln, dass sie auch so sind, ne? Und ihre individuelle Qualität, die Jungs halt einfach heutzutage auch haben durch diese Ausbildung, dann halt für den Profifußball hoffentlich irgendwann halt nutzen können.
Kevin, ich glaube, du standst auf der Tribüne, als
man gespielt hat.
Ja. Was ist das für ein Spielertyp, wenn du jetzt zurückdenkst?
Ja, also muss ich sagen, überragende Flugbälle kann er.
Also Flanken oder was?
Nein, Flugbälle, Diagonalbälle.
Ach so.
Ja, auf jeden Fall immer Gas gegeben. Auch wie gesagt, so ein Kämpfertyp wie ich auch es bin. Und wie er schon gesagt hat, bei uns war das früher, glaube ich, alles eher anders.
Aber war es ja auch schon anders als bei Marc, ne? Also bei dir kam es ja schon in die Entwicklung dann rein.
Ja, aber auch nicht so krass, das fing danach so ein bisschen mehr an, ja, bei uns und ja, auch gerade in der Jugend, was man da jetzt, ich weiß noch, bei Borussia auf Asche im Höschpack oder Mende Sportplatz trainiert und jetzt, jetzt ist das ja alles gar nicht mehr zu vergleichen. Das ist alles, und was die da verdienen und das ist ja schon, das ist schon krank.
Wahnsinn. Es gab dieses eine Spiel, an das wir, glaube ich, alle in unserem Leben immer wieder zurückdenken und auch ihr Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich rede vom 12. Mai 2007. Marc, du warst auf dem Rasen. Kevin, du warst auf den Rängen.
Ja.
Ich war auch im Stadion. Ja. Und es war natürlich dieser historische Derby-Sieg. Ja. Schalke wollte in Dortmund deutscher Meister werden. Und es hat am Ende nicht geklappt, weil ihr, Marc, das Ding 2-0 gewonnen hat. Ist das das Highlight deiner Karriere, deiner aktiven Zeit? Oder?
Ja, absolut. Also absolut. Als Spieler rede ich immer wieder gerne über dieses Spiel zurück. Gerade weil auch im Vorfeld viel von der anderen Seite da gekommen ist und so. Ne, hier mit über die Behinds laufen und bla bla und so. Ne,
das liebe Grüße an Gerard Asamoah.
Liebe Grüße, geh raus. Ja. sowas motiviert, natürlich brutal motiviert. Ne? Also die Stimmung beim Aufwärmen
Und vor dem Spiel, da, ich habe jetzt noch Gänsehaut, das war einfach, das war geisteskrank. Also sowas habe ich niemals mehr erlebt.
Wirklich?
Und ja, man hat einfach so viel reingehauen, man konnte 5 Kilometer mehr laufen in dem Spiel. Also das war unfassbar, was so alles drumherum von den Rängen und so kam. Ja, das war schon ein sehr, sehr, sehr besonderes Spiel, muss ich sagen.
Zumal die Stimmung war so aufgeladen irgendwie im Vorfeld. Du hast gesagt, von Schalke kamen einige Sprüche schon, die waren sich zu sicher. Und der BVB hat eine Woche davor die Klasse gehalten.
Okay. Thomas Doll, ne? In Wolfsburg war ich auch, ne? Ja.
Warst du auch da? Ja. Nelson Valdez.
Ja, stimmt.
Ja. Katastrophen, also Katastrophenjahre, muss man ja auch sagen. So. Ja. Die Zeit war einfach schwer, ne? Das war vielleicht für den Nachwuchsfußball beim BVB war es gut. Aber so allgemein für den Verein war es natürlich brutal. Ne? Die Jahre da waren echt Hammer und dann kam dieses Spiel. Und ich glaube, das war so dann auch wieder so ein Turnaround, wo dann halt, sag ich mal, mit Kloppo ging es ja dann zum Glück los.
Ja.
Das war
schon unter Kloppo hast du nicht mehr gespielt, oder?
Halbes Jahr war ich noch da.
Also halbes Jahr? Hat er den noch eingesetzt?
Ein paar Mal habe ich schon gespielt, aber immer so Kurzeinsätze.
Okay, okay. Auf jeden Fall, der 12. Mai war dann tatsächlich ein Tag für die Geschichte, wieder der Derby-Sieg in diesem Duell. Oder es gibt nichts Größeres. Also Schalke sagt ja, im Nachgang haben sie auch irgendwann mal dem BVB die Meisterschaft versaut. Aber ich glaube, es geht nichts darüber.
Ich finde ganz krass, zu dem Spiel hat dann bei schwarzgelb.de, kennt ihr noch die Seite?
Ja, schöne Grüße.
Da habe ich einen Bericht bekommen.
Ja?
Schattenmann.
Der Schattenmann?
Ja, und da haben wir, das ist schon Jahre her, habe ich mal dann darüber berichtet und so. Und wenn es mir mal wirklich schlecht geht, dann lese ich diesen Artikel. Ne?
Wirklich?
Also es geht halt nur über mich und so. Ne? Und das ist nur über dieses Spiel, weil ich ja dann gegen Lincoln gespielt habe. Und ich war ja so ein richtiger Zerstörer zu der Zeit. Ja. Und das also kann man gerne mal lesen, ist interessant.
Der Schattenmann, was steht da drin? Da wirst du...
Ja, wird halt das Spiel so ein bisschen und ich werde da beschrieben und so. Ne? Ja, ist ganz geil eigentlich.
Geil, Leute. Bei Google eingeben, der Schattenmann, schwarz-gelb.de, den Artikel lesen. Dann wisst ihr auch, wer Marc-André Kruska ist. Solltet ihr jetzt gerade vielleicht 16, 17 sein und das nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben.
Ich habe vor drei, wann war das Abschiedsspiel, habe ich das erste Mal Abby Smolarek kennengelernt, wisst ihr?
Wirklich?
Nee, ja, der war ja auch da und dann habe ich ja sofort ein Foto gemacht. Habe ich gesagt, hier hast du das 2-0. Weiß ich noch, hat sie auf dem Zaun.
Geiler Typ.
Abby Smolarek?
Ja, er war so geil.
An welche Jungs erinnerst du dich am liebsten? Wo denkst du, wo kriegst du immer so ein Grinsen, wenn du dran so
DD?
Ja?
Ja, also DD ist halt, der hat mich ja, als ich noch jung war, so DD und Tinga, das war ja die Zeit und ich war ja sehr zurückhaltend, immer mich da in die Ecke gesetzt und so und auf dem Platz war ich halt voll der Psycho so. Also ich hab dann mit Tinga, wenn wir so 4 gegen 4, 5 gegen 5.
Wie Kevin eigentlich, genau.
Aber ja, so neben dem Platz, sehr demütig. So, was ja heutzutage wenige sind, aber auf dem Platz halt voll der Assi so, ne? Und mit Tinga dann so, wir haben uns getreten und saßen dann danach im Whirlpool und haben uns halt am Abend so, ne? Und DD muss dann immer übersetzen so, ne? Bis, mit sein, der kann ja eh kein Deutsch, heutzutage ist ja noch schwer bei dir. Aber das war so die Zeit, der hat mich halt immer genommen, ne? Wenn es halt mal nicht so lief oder so, dann hat DD mich immer genommen und hat mir schon gesagt, so, mach das und das und so, ne? Pass ein bisschen auf, ne?
Das ist ja mega.
War schon cool Zeit, so. Mladen Petric hat mich zum Beispiel einmal so auseinandergenommen, weil ich immer so, wenn der Ball weg war, haben nochmal einen mitgegeben, so, auch im Training sowas, ne?
Ja, wirklich.
Und dann hat Mladen gesagt, so, hör auf damit, weil du bist doch ein guter Fußballer. Und das hat mir so ein bisschen, hat mich nachdenklich gemacht, wo ich dann so ein bisschen meine Spielart auch umgestellt habe. Es hat mir geholfen für dann die Zeit, zum Beispiel bei Cottbus und so, ne? Weil dann haben andere für mich quasi getreten und ich durfte dann der Spielmacher sein, so. War ganz cool eigentlich, ja.
Gibt's etwas, was du am Profifußball so richtig vermisst?
Die Kabine.
Ja?
Ja. Dieses tägliche Zusammensein, dieses Gewinnen nach dem Spiel oder auch mal dann, ich finde sogar auch mal wichtig, dass man sich mal richtig die Meinung sagt, wenn es mal nicht so läuft, das vermisst man schon. Ne? Also ich darf ab und zu mal bei der U21 mitkicken, also ich kann nicht mehr so viel leider, aber ab und zu und dann kommen immer alle und sagen, ey krass, was du noch für Bock hast, so auf Fußball.
Wirklich?
So.
Kannst du nachvollziehen, die Kabine, Kevin, ist das, was dich auch am meisten noch am Amateurfußball hält?
Ja, deswegen spiele ich auch eigentlich noch so ein bisschen, weil ist ja so, du brauchst das einfach und was ich auch brauche, ist einfach so am Wochenende verlieren oder gewinnen, so irgendwie, deswegen muss ich was tun noch und deswegen spiele ich auch im Amateursport und ja, Kabine ist auch, kann lustig sein, man sagt auch mal die Meinung und gerade wenn man verliert oder so, dann kommen, ja, wird man auch mal lauter oder so und deswegen, das ist schon was man braucht so ein bisschen.
Also ich finde es interessant, dass es gar nicht so das Scheinwerferlicht ist oder so, das Flutlicht und die Kameras, sondern wirklich der Teil in der Kabine, weil der ist ja in der Bundesliga, in der Kreisliga B oder auch in der Westfalenliga eigentlich das gibt's da überall.
Ja. Du sitzt ja nicht oft in der Kabine.
Hey, du bist ja, du bist ja nicht oft da, ne?
Oder mein Gott.
Kader. Ey, ja. Leute, ey, das war eine überragende Folge und ich würde sie super gerne noch lange fortführen. Ich glaube, wenn die beiden hier zusammensitzen, kommen unfassbare Geschichten noch ans Tageslicht. Und deshalb, Marc, sage ich dir jetzt, du bist herzlich eingeladen, wiederzukommen.
Sehr gerne, ja.
Wir werden das Ganze mal wiederholen und dann noch tiefer eintauchen. Aber Marc muss jetzt tatsächlich los,
ein bisschen arbeiten,
damit der VfL Bochum am Tag der Veröffentlichung gegen den BVB im Westfalenstadion gewinnt. Noch ganz kurz, was steht an die Woche zum Abschluss?
Wir haben am Wochenende mit der U21-Topspiel Sonntag gegen Westfalerina zu Hause und hoffen, dass wir da die nächsten Dreier einfahren, um uns da oben festzusetzen in der Oberliga Westfalen.
Oberliga Westfalen, wir drücken die Daumen, Leute, das gerne mal verfolgen.
Ja, ich weiß ja nicht. Ja, ich gehe ins Stadion morgen.
Ja. Erstmal Stadion heute, ne?
Ja. Hab die Kinder und dann Samstag spielt Linus wieder.
Wunderbar.
Und deswegen bin ich am Wochenende nur auf dem Fußballplatz.
Für mich interessiert sich keiner insofern.
Ja, was machst du?
Bei mir ist auch nur Europa League, Eintracht Frankfurt.
Sonntag nicht da. Ja,
überrascht. Ich war letztens 90 Minuten auf der Bank.
Ja, weiß ich, habe ich gesehen.
Hast du es gesehen?
Ja, ein Glück, alles richtig gemacht.
Alter.
Alles richtig gemacht.
Kevin guckt wirklich immer beim Fußball, ob ich eingewechselt wurde, ob ich gerade war oder so. Hast du dich gefreut?
Ja, habe ich auch.
Wahnsinn.
Trainer, alles richtig
gemacht. Und der hat doch Bier getrunken auf dem Oktoberfest, Leute. Das habe ich doch gesehen bei Instagram. Was für ein Foto. Leute, das war Viertelstunde Fußball. Wenn ihr den Podcast feiert, bewerten mit 5 Sternen.
Genau.
Erzählt euren Kumpels. Liebe Grüße nochmal an die U21 des VfL Bochum. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es dann wieder heißt. Viertelstunde Fußball. Danke, Marc.
Gerne.
Tschüss.
Ciao.
Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper. Euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Ja.